Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Hätten wir schon vor einem halben Jahrhundert gehandelt, als der Club of Rome beispielsweise die Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat, als in Stockholm im gleichen Jahr 1972 die erste Weltumweltkonferenz stattgefunden hatte, wo sich die Länder schon in die Hand versprochen hatten, die Umwelt zu schützen, zu retten, hat man damals gesagt. Hätte man damals wirklich begonnen, etwas zu tun, dann ständen wir natürlich heute nicht da, wo wir heute stehen. Aber trotzdem, wir müssen jetzt weitermachen, weil die Umwelt ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Und da kann man nicht irgendwann sagen, ja, ich habe jetzt resigniert, ich mache nichts mehr und jetzt sollen die Dinge so ablaufen. Also so kann es nicht sein und das ist jedenfalls nicht meine Philosophie.
Hallo zu einer neuen Folge von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Mein Name ist Mats Kasting und ich stelle euch hier Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen vor, die sich zur Aktion Deutschland hilft zusammengeschlossen haben. Normalerweise zumindest, denn heute haben wir einen besonderen Gast, Mojib Latif. Er ist wohl der bekannteste Klimaforscher Deutschlands. Aktuell hat der Spiegel-Bestseller-Autor ein neues Buch geschrieben, Countdown, in dem es um den Zustand des Weltklimas geht und was wir noch tun können, um das Ruder rumzureißen. Darüber hinaus ist er für Aktion Deutschland hilft als Botschafter für Katastrophenvorsorge aktiv. Moment, Katastrophenvorsorge? Was ist das überhaupt? Ganz kurz erklärt geht es bei Katastrophenvorsorge darum, Menschen in gefährdeten Ländern auf mögliche Katastrophen und Krisen vorzubereiten. Das können Naturkatastrophen wie Erdbeben sein oder auch Hungerkrisen, zum Beispiel wegen Dürren. Es geht also um Krisen, die den Menschen in Zukunft passieren können. Die Bündnisorganisationen, die zur Aktion Deutschland hilft gehören, sind ja vor allem dann im Einsatz, wenn Katastrophen schon passiert sind und die Menschen akute Hilfe brauchen. Aber sie setzen auch weltweit solche Vorsorgeprojekte um. Das sind zum Beispiel Notfall- und Evakuierungspläne, damit Menschen für den Fall, dass ein Vulkan ausbricht, wissen, wo und wie sie sich in Sicherheit bringen können. Oder auch Workshops an Schulen, bei denen Lehrer und Schüler lernen, sich bei einem Erdbeben richtig zu verhalten. Außerdem, und jetzt sind wir gleich bei unserem heutigen Gast, verteilen die Hilfsorganisationen zum Beispiel dürreresistentes Saatgut für Landwirte in Regionen, in denen der Klimawandel ihnen die Arbeit schwer macht. Der Klimawandel. In dieser Folge sprechen wir mit Mojib Latif über die Auswirkungen des Klimawandels, die Verantwortung, die Krisenwahrnehmung und vor allem auch über Klimalösungen und darüber, wie man die Welt besser auf die unvermeidlich eintretenden Katastrophen vorbereiten kann. Hallo, Herr Latif, würden Sie sich bitte selber noch einmal kurz vorstellen?
Mojib Latif vom Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel und ich bin Professor an der Universität Kiel und forsche eben am Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung.
Wer wäre prädestinierter als Sie, uns mal einen kleinen Überblick zum Thema Klimawandel zu geben? Wie ist denn so kurz gesagt der Stand der Dinge?
Ja, der Stand der Dinge, der ist eigentlich nicht so, dass man irgendwie sehr freudig in die Zukunft blicken könnte, denn wir sehen trotz aller Versprechungen und zum Teil auch Bemühungen einiger Länder, dass der Gehalt an sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre immer noch schnell ansteigt. Und wir wissen eben seit über 100 Jahren, dass diese Treibhausgase, insbesondere das Gaskohlendioxid mit der chemischen Formel CO2, die Erde erwärmen. Und genau das passiert eben auch, gerade in den letzten Jahrzehnten besonders deutlich. Und das hat eben inzwischen schon gravierende Auswirkungen, wenn ich an die Zunahme von Wetterextremen denke, wenn ich an Hitzewellen denke, an Starkregen, an Dürreperioden, Hitze und auch an die steigenden Meeresspiegel.
Lange ging es bei Diskussionen zum Klimawandel und seinen Folgen meinem Empfinden nach ja um weit entfernte Länder. Dann kam mit dem Sommer 2021 die Flut im Ahrtal und in NRW. So, 2022, dann der unfassbar heiße Sommer. Was würden Sie sagen, ist der Stand der Dinge in Deutschland?
Ja, es ist schon angekommen, das muss man schon so deutlich sagen. Jetzt, wir nehmen das ja gerade Anfang Januar auf, im Jahr 2023, der Silvester 22 war der wärmste Silvester, den wir jemals hatten. Zum Teil hatten wir Temperaturen am 1. Januar 2023, die an die 20 Grad heranreichten, zum Teil darüber gingen. In Hamburg, wo ich gewesen bin, hatten wir Temperaturen von gut 15 Grad. Das hätte ich mir früher nicht träumen lassen. Ich bin jetzt 68 Jahre alt und wir hatten letztes Jahr, also 2022, auch erstmals in Hamburg über 40 Grad. Auch das hätte ich mir niemals träumen lassen. Und wenn ich dann die letzten Jahre insgesamt Revue passieren lasse, dann hatten wir 2018 diesen unglaublichen Sommer, der überhaupt nicht mehr enden wollte. Wir hatten 2019 einen neuen Hitzerekord, Allzeitrekord für Deutschland mit 41,2 Grad. Wir hatten die Ahrtal-Flut im Jahr 2021 und während der letzten Jahre haben wir auch eine extreme Trockenheit kennenlernen müssen, die dann eben beispielsweise im letzten Jahr 2022 auch zu ungeheuren Waldbränden geführt hat, gerade im Osten Deutschlands auch, die wir uns so vorher auch nicht hätten vorstellen können. Das heißt also, der Klimawandel ist auch bei uns in Deutschland längst angekommen und an den Küsten steigen natürlich auch bei uns die Meeresspiegel.
Viele Leute sagen oder denken, ja, früher hatten wir auch mal einen heißen Sommer, das wird schon wieder vorbeigehen. Wie ist Ihre Meinung? Was sagen Sie dazu?
Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge. Auf der einen Seite, es wird nicht so richtig ernst genommen, weil es ja vergleichsweise immer noch relativ wenige Menschen sind in Deutschland, die tatsächlich betroffen sind. Das sind in anderen Ländern, wie Pakistan beispielsweise, wo wir 2022 diese unfassbare Flut hatten, wo ein Drittel des Landes unter Wasser standen, wo über 30 Millionen Menschen direkt betroffen gewesen sind, wo die Auswirkungen immer noch zu spüren sind in Form von Hunger beispielsweise. Das ist bei uns eben doch anders. Also insofern nimmt man die Bedrohung noch nicht so sehr wahr wie in anderen Weltregionen. Und das andere, glaube ich, hat damit zu tun, dass man doch auch ein bisschen ratlos ist, dass die Aufgabe so gewaltig ist und dass man nicht genau weiß, wie soll man eigentlich mit dieser Aufgabe eigentlich fertig werden, als vergleichbares kleines Land wie Deutschland es eben ist.
Ein großes Thema, vielleicht aber auch nicht unbedingt groß genug, bei Diskussionen im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist ja immer wieder die Frage nach der Gerechtigkeit. Also kurz zusammengefasst, trägt der globale Norden, wie man ihn so nennt, die Hauptverantwortung für die Lage, in der sich die Welt jetzt befindet. Doch der sogenannte globale Süden hat zu leiden, bekommt also die Auswirkungen zu spüren. Müsste da nicht einfach auch deshalb viel mehr passieren?
Ja, also der Klimawandel ist tatsächlich vor allen Dingen auch eine Frage der Gerechtigkeit. Wir haben die historische Verantwortung in den Industrieländern, denn wir haben bisher jedenfalls den Großteil der Treibhausgase ausgestoßen, den wir heute in der Atmosphäre finden. Deswegen ist es unsere Pflicht auch, zumindest wenn es nach moralischen Gesichtspunkten geht, auch beim Klimaschutz ganz vorne dabei zu sein. Deutschland ist zwar ein kleines Land, hat im Moment nur 2% Anteil an den weltweiten Emissionen, aber steht trotzdem auf Platz 5 der Verantwortlichen. Das heißt also, wenn man die sogenannten kumulativen historischen Emissionen nimmt, das heißt also das, was seit Beginn der Industrialisierung insgesamt ausgestoßen worden ist, das ist ein Maß dafür, wie viel Anteil man an der globalen Erwärmung hat, die wir heute messen. Da steht Deutschland eben auf Platz 5. Ja? Das heißt also, es versteht sich von selbst, dass Deutschland vorangehen muss. Übrigens, die US-Amerikaner stehen da ganz vorne auf Platz 1. Das ist die eine Frage der Gerechtigkeit. Dann die andere Frage der Gerechtigkeit, die haben Sie auch angesprochen, ist eben genau die Tatsache, dass gerade die Länder unter dem Klimawandel zu leiden haben, die eben bisher kaum Treibhausgase ausgestoßen haben. Und die dritte Frage der Gerechtigkeit hat eben damit zu tun, dass wir eben auch die Lebensbedingungen für die nachfolgende Generation dramatisch verschlechtern, wenn wir nicht anfangen, wirklich ambitionierten Klimaschutz zu betreiben. Das heißt also, wenn wir nicht damit beginnen, die weltweiten, und nur darauf kommt es an, die weltweiten Treibhausgasemissionen schnell sinken zu lassen, weil im Moment steigen sie noch.
Ihr Blick, mein Blick auf die aktuelle Entwicklung, die der Klimawandel nimmt, ist nicht gerade rosig. Gleich werden wir deshalb auf Lösungen blicken, auf Katastrophenvorsorge. Davor habe ich noch eine andere Frage. Gibt es sowas, wo Sie sagen würden, das muss jetzt passieren, dann hat die Welt noch eine Chance?
Naja, ich bin ein einfacher Mensch und ich schaue einfach ganz nüchtern auf die Probleme und ich muss einfach sagen, keiner befiehlt uns, Kohle zu verbrennen. Keiner befiehlt uns, Öl zu verbrennen oder Erdgas zu verbrennen, um Energie zu erzeugen. Und es gibt ja andere Möglichkeiten, Energie zu erzeugen. Wir haben ja kein Energieproblem auf der Erde. Wir müssen nur einen Bruchteil der Sonnenenergie beispielsweise nutzen, die auf die Erde fällt, um unseren Energiebedarf zu decken. Wir haben ja auch noch Windkraft, wir haben Erdwärme und so weiter. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Geld genug gibt's auch, also auch das ist nicht das Problem. Also im Prinzip ist alles da, um sozusagen das Klima doch noch vor dem Kollaps zu retten. Es fehlt irgendwie doch der politische Wille und daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, der erste wichtige Schritt wäre, dass man einfach die Subvention für die konventionellen Energien abschafft. Weil in dem Moment werden einfach die erneuerbaren Energien wirklich konkurrenzlos billig, weil eigentlich sind sie konkurrenzlos billig, aber sie werden nur künstlich teuer gemacht, indem einfach die Technologien unterstützt werden, die die Umwelt schädigen. Ich meine, was ich sage, ist ja nun auch keine Einzelexpertenmeinung, sondern das ist ja etwas, was Konsens in der Wissenschaft ist, was seit Jahrzehnten schon von der Wissenschaft gepredigt wird. Und insofern kann ich das nicht für mich in Anspruch nehmen, sondern das ist die internationale Klimaforschung, die ja auch schon 2007 mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt wurde. Also der Weltklimarat in diesem Fall, dessen Mitglied ich auch mal gewesen bin. Und das zeigt einfach, wie wichtig diese Arbeit im Rahmen der international vernetzten Klimaforschung ist. Und da gibt es eben etwas, was es sonst eher weniger gibt, nämlich die internationale Zusammenarbeit. Und das Klimaproblem werden wir eben nur durch internationale Zusammenarbeit lösen können, weil der Ort des Ausstoßes von CO2 beispielsweise ist völlig irrelevant. Das Gas, das verweilt für Jahrhunderte, zum Teil für Jahrtausende in der Luft. Das heißt, es verteilt sich und deswegen ist es eben überall wirksam. Und das beste Beispiel, dass das so ist, sind ja die Polarregionen. Dort wird kein CO2 ausgestoßen oder so gut wie kein CO2 und trotzdem schmelzen sie.
Jetzt sind Sie einer der Menschen, der Forscher, die seit vielen Jahren warnen, aufklären, wieder warnen. Sie erzählen immer wieder Freunde, Freundinnen, das wird jetzt bald passieren. Werden Sie nicht irgendwann müde? Also was treibt Sie noch an? Was lässt Sie nicht aufgeben?
Na, das Thema ist eigentlich zu groß. Natürlich ist man frustriert, das ist völlig klar. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Menschheit nicht weise genug ist, den Klimakollaps zu vermeiden. Ja, es geht ja um unsere Lebensgrundlagen letzten Endes. Und irgendwann muss doch die Vernunft mal siegen. Und ich habe das Gefühl, dass natürlich durch diese Extremwettersituation auch bei uns in Deutschland sich in den Köpfen der Menschen schon etwas verändert hat, dass man sieht, ja, Klimawandel bedeutet nicht länger im Straßencafé zu sitzen, sondern es geht schon wirklich im wahrsten Sinne des Wortes an die Substanz. Es ist zwar schade, dass es erst so weit kommen musste, hätten wir schon vor einem halben Jahrhundert gehandelt, als der Club of Rome beispielsweise die Grenzen des Wachstums veröffentlicht hat, als in Stockholm im gleichen Jahr 1972 die erste Weltumweltkonferenz stattgefunden hatte, wo sich die Länder schon in die Hand versprochen hatten, die Umwelt zu schützen, zu retten, hat man damals gesagt. Hätte man damals wirklich begonnen, etwas zu tun, dann ständen wir natürlich heute nicht da, wo wir heute stehen. Aber trotzdem, wir müssen jetzt weitermachen, weil die Umwelt ist das Wichtigste, was wir überhaupt haben. Und da kann man nicht irgendwann sagen, ja, ich habe jetzt resigniert, ich mache nichts mehr und jetzt sollen die Dinge so ablaufen. Also so kann es nicht sein und das ist jedenfalls nicht meine Philosophie.
Viele Menschen suchen nach Klimalösungen, was schon mal auf jeden Fall ein besseres Wort und ein schöneres Wort ist als Klimakatastrophe oder Klimakrise. Und ein kleiner Teil davon ist die Katastrophenvorsorge, wie sie die Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland hilft machen. Solche Hilfsprojekte können den Menschen in Ländern wie Pakistan oder Somalia, in denen die Folgen vom Klimawandel schon deutlich zu sehen und zu spüren sind, eine große Hilfe sein. Herr Latif, wie würden Sie das mit Ihren Worten erklären?
Ja, wir wissen ja, dass es Länder gibt, die ganz besonders betroffen sind, weil es ja auch in der Vergangenheit natürlich Wetterextreme beispielsweise gegeben hat, weil es in der Vergangenheit Überflutungen gegeben hat. Und wir wissen einfach, dass gerade die anfälligsten Länder sehr schlecht vorbereitet sind. Und es wäre einfach wichtig, dass man hilft, dass man Vorsorge trifft, bevor ein Ereignis eintritt. Und da muss man eben versuchen, mit den Verantwortlichen vor Ort, mit den Hilfskräften vor Ort, die natürlich am besten wissen, wie man helfen kann, wo man helfen muss, wie man Dinge von A nach B bekommt, ja, dass man mit denen zusammen versucht, diese Hilfe auf den Weg zu bringen, damit dann, wenn dann der Tag kommt, wenn wirklich so eine Katastrophe auf die Menschen hereinbricht, sie nicht so völlig schutzlos dastehen.
Also ist es im Grunde so, wir können jetzt gegen die Katastrophen erstmal nichts tun. Wir wissen, dass die Erdbeben und Hurricanes kommen und auch noch weiterkommen werden. Aber mit der Katastrophenvorsorge kann man sagen, wir, also beziehungsweise die Menschen, die betroffen sein werden, sind besser vorbereitet.
Genau, wir können einfach Vorsorge treffen, wir können uns besser vorbereiten und wir sehen ja, dass beispielsweise wir in Deutschland zwar auch extrem zu leiden haben, zum Beispiel bei der Ahrtalflut, und es sind auch viele Menschen gestorben, was schrecklich ist. Es ist natürlich in anderen Ländern so, wenn wir nach Pakistan blicken, ja, dort waren es weit über 1000 Menschen, die gestorben sind. Ja. Und in anderen Weltregionen, wo es beispielsweise sehr viel Hunger gibt, da könnte man wirklich dafür sorgen, dass die Menschen eben nicht verhungern müssen, dass die Kinder nicht verhungern müssen, dass sie auch eine Perspektive für eine gute Ausbildung haben. All das können wir jetzt schon auf den Weg bringen, damit nicht, wenn eine Katastrophe kommt, dann alles zusammenbricht und dann beispielsweise Schulbildung dann auch jahrelang gar nicht mehr stattfinden kann.
Haben Sie mal ein paar konkrete Beispiele für Katastrophenvorsorge, was man da leisten kann?
Also oftmals, und es gibt ja ganz verschiedene Katastrophen, das können Erdbeben sein, das kann Dürre sein. Also Trinkwasser ist eigentlich immer ein Problem, weil selbst wenn Trinkwasser vorhanden ist, kann das kontaminiert werden durch Ereignisse. Und insofern ist das etwas, was man irgendwie vorrätig haben muss, auch ganz einfache Apparaturen, um Trinkwasser herzustellen, das heißt aus verschmutztem Wasser wieder sauberes Wasser zu machen, das kann man machen. Dann natürlich auch Nahrung, also feste Nahrung, die eben lange hält, nicht schnell verdirbt, auch das ist eben ganz wichtig. Und vor allen Dingen muss man eben sich überlegen, rechtzeitig, auf welchen Wegen kann ich eigentlich die Hilfe, die jetzt irgendwo in der Hauptstadt oder wo auch immer ankommt, wie kann ich die jetzt eigentlich in die Region bringen? Und wie oder welche Menschen gibt es, die mir dort helfen können? Ja, und das müssen ja jetzt nicht hochtechnisierte Möglichkeiten sein, das können eben auch ganz einfache Möglichkeiten sein, Dinge zu transportieren. Ja, wie die Menschen es ja früher, als wir noch nicht in einer hochentwickelten Welt gelebt haben, ja auch getan haben. Ja, und ich glaube, das ist eben sehr standortabhängig. Und deswegen müssen wir vor Ort sein, wir müssen uns angucken, wie funktioniert es, wie kann es funktionieren, wenn irgendwie gar nichts mehr geht, ja, und dann wissen wir eben, wenn der Ernstfall kommt, okay, jetzt haben wir die Pläne, wir wissen, was zu tun ist und jetzt können wir auch zügig die Hilfe zu den Menschen bringen, auch in entlegenen Gebieten. Ja, man muss natürlich die Menschen informieren, ja, dass die auch Hilfe zur Selbsthilfe betreiben können. Ja, also ich denke zum Beispiel an diesen fürchterlichen Tsunami in Indonesien vor vielen Jahren. Ich meine, man muss einfach die Vorzeichen erkennen. Und wenn beispielsweise das Wasser, also das sind jetzt Menschen an den Küsten, wenn das Wasser sich auf einmal extrem zurückzieht, dann muss man einfach wissen, was das bedeutet, ne? Dass jetzt vielleicht eine riesige Flutwelle kommen kann. Früher wussten die Menschen das ganz genau, aber wir haben so ein bisschen vergessen, diese Zeichen wahrzunehmen, und da sind uns Tiere eigentlich schon voraus. Ne? Also die merken das rechtzeitig, und ich selber habe mal eine Situation erlebt in Kalifornien, kurz vor einem Erdbeben. Also wir saßen beim Abendessen, hat schon ein bisschen Wein getrunken und es war ein Riesenlärm draußen, weil in den Bäumen saßen ganz viele Vögel und die haben da ein Gezwitscher hingelegt und auf einmal wurde es urplötzlich ganz still, ja. Und ein paar Sekunden später fing die Erde an zu wackeln, ja, also ein Erdbeben. Die hatten es schon vorher gemerkt, ne? Und ich glaube, das sind so Dinge, die muss man irgendwie versuchen zu spüren.
Dann zum Schluss die Frage noch, was können unsere Hörerinnen und Hörer tun, abgesehen von einer Spende für Katastrophenvorsorgeprojekte jetzt beispielsweise? Was kann ich als Mensch machen, wenn mir diese Folge, also das Gespräch von uns beiden, nachgeht und sich denken, ich möchte irgendwas tun, einen Unterschied machen, etwas bewirken?
Ja, wichtig ist einfach, dass man wahrnimmt, was um einen herum passiert. Dass man einfach die Menschen gerade in den Ländern des globalen Südens nicht vergisst. Und man muss einfach immer daran denken, dass sie viel stärker betroffen sind als wir im globalen Norden. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man versucht, den Menschen vor Ort zu helfen, aber eben auch, wenn eben extreme Situationen vorhanden sind, den Menschen auch eine Zufluchtsmöglichkeiten gibt, ja, und nicht einfach sagt, das sind jetzt irgendwelche Wirtschaftsflüchtlinge. Wir haben über 100 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind und einige von denen, man wird nicht beziffern können, wie viele, aber einige von denen sind natürlich auch Klimaflüchtlinge. Aber denen steht nicht auf der Stirn geschrieben, ich bin ein Klimaflüchtling. Ja, und deswegen finde ich, sollten wir uns immer vergegenwärtigen, wie gut es uns eigentlich noch immer geht und die Gastfreundschaft irgendwie an den Tag legen, die meistens in den Ländern, wo die Menschen herkommen, auch gelebt wird. Jeder, der mal in Entwicklungsländern gewesen ist, der weiß einfach, wie unendlich groß die Gastfreundschaft ist, obwohl die Menschen kaum was haben.
Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Ja, ich danke Ihnen.
Das war Mojib Latif, einer der bekanntesten Klimaforscher und heutiger Gast bei Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland Hilft. Ein besonderer Gast. Das Gespräch mit ihm hat wirklich viel Spaß gemacht. Auch wenn die Nachrichten rund um den Klimawandel und seine Folgen nicht gerade die Stimmung heben, nehme ich mit, wir dürfen nicht aufgeben und es gibt Chancen, es gibt Lösungen. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Wir sind mit dieser Folge bei der Hälfte der dritten Staffel von Who Cares angekommen und machen deshalb erstmal eine kurze Pause. Weiter geht's dann Anfang Juli mit neuen, spannenden Geschichten von Menschen, die zur Aktion Deutschland Hilft und den Bündnisorganisationen gehören. Dann werdet ihr unter anderem zwei Hilfsprojekte kennenlernen, die den Menschen in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz und NRW 2 Jahre nach der Flut eine große Unterstützung sind. Wenn ihr nicht so lange warten wollt und mehr über die Hilfe von Aktion Deutschland Hilft erfahren wollt, dann empfehle ich euch, in eine unserer bisherigen Folgen reinzuhören. Und wenn ihr in der Zwischenzeit mehr über Katastrophenvorsorge erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf der Website von Aktion Deutschland Hilft vorbei. Dort findet ihr Grafiken, Infos zu Hilfsprojekten, viele Bilder und vieles mehr. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut, euer Mats Kastning.
Cares, der Podcast von Aktion Deutschland Hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.